Ihr Unternehmen wächst und die Anforderungen an Informationssicherheit auch. Mit Grasp setzen KMU ihr ISMS digital, übersichtlich und nach ISO 27001 oder NIS 2 Vorgaben um. Automatisierte Analysen, klare To-Dos und nachvollziehbare Reports sorgen für Sicherheit ohne Zusatzaufwand. Probieren Sie Grasp 30 Tage kostenlos aus unter grc-podcast.com plus 20% Rabatt für 6 Monate. Grasp, das smarte ISMS für den Mittelstand.
Servus Leute und herzlich willkommen in einer brandneuen Ausgabe des Locker Room Talks. Mein Name ist immer noch Mario Lochner und ich bin heute wieder zurück mit meinem kongenialen Kollegen Sinan Krieger. Servus.
Das war knapp.
Es war knapp. Fast so knapp, wie wenn du jetzt verkacken würdest, es zu erklären, was ist eigentlich dieser Lockerroom Talk.
Hello steht für Lochner, KR steht für Krieger und der Lockerroom Talk, ja, weil die Umkleide ist mal wieder im Haus mit Themen, die man eigentlich nur hinter verschlossenen Türen mit einem Handtuch um seine Lenden gewickelt bespricht. Mit dem feinen Unterschied,
dass
wir in voller Montur sind und es ins WWW hinaus posaunen.
So, was mir gerade eingefallen ist, ich habe mir einige Sachen notiert, bevor ich es vergesse. Wir haben darüber gerätselt, wie wird denn das Börsenjahr 2026?
Ja.
Es kommen jetzt gerade die ganzen Studien raus und ich finde das schon immer wieder amüsant. Ich habe jetzt noch nicht alles studiert, aber zum Beispiel die UBS sagt hier 10% erwarten sie nächstes Jahr. Gut, das ist so ein bisschen über dem Durchschnitt, aber ich finde das immer schön. Jedes Jahr eigentlich, also es hat ja noch nie eine Bank, was eigentlich, ich werde das mal untersuchen. Ich glaube nicht, dass eine Bank schon jemals irgendwie 20 oder 30% vorausgesagt hat. Es wird sich eigentlich immer in einer Range bewegen zwischen 5 und 10.
Ja, da, weil das die Range ist, wo man sich nicht blamieren kann.
Genau, und das ist eigentlich schon, also man erwartet das jedes Jahr und das ist ja eigentlich der Witz. Der Durchschnitt kommt ja quasi, der kommt ja fast nie. Das ist ja das Lustige, weil jeder dann, oh, der Durchschnitt, aber der kommt fast nie. Es ist eigentlich immer viel besser oder schlechter. Es ist sehr selten, dass es mal so ein Jahr mit 7% gibt.
Wie kann man in einem See ertrinken, der durchschnittlich 1 Meter tief ist?
Ja, das habe ich dir doch schon mal, oder? Das habe ich sogar mal in eins von meinen Büchern reingeschrieben.
Das kennt man.
Ja, ja.
Du bist der Urheber vielleicht.
Nein, ich bin nicht der Urheber, aber ich habe mir gerade gedacht, das kommt mir so bekannt vor. Ja, aber das Problem ist, dass viele Leute das, obwohl wir es natürlich alle kennen, dass die meisten Leute es trotzdem nicht kapieren.
Ist deine Kamera an? Ja, ist an.
Ja, die ist an. Ich bin gut drauf. Ich habe nämlich heute, ich werde nicht in die Details gehen, aber ich habe einen Vertrag unterschrieben. Nicht beim FC Bayern, sondern einen Mietvertrag.
Sehr schön,
ging jetzt doch schnell.
Ja.
Gott sei Dank.
Ich habe Bilder gesehen, sieht toll aus.
Gute Wohnung.
Der feine Herr.
Zwei Dachterrassen.
Ja, der feine Herr zieht jetzt hier nicht aus Land, aber bisschen aus.
Bisschen. Aber nicht, es ist nicht auch nicht zu viel. Das ist noch.
Ja.
Zu weit draußen, würde ich auch nicht sagen.
Sag mal Bescheid, wann du umziehst, wenn ich dann absagen kann.
Ja, da kannst du schon mal ein paar Termine buchen. Und da ist er.
Gefordert.
Aus den Untiefen des Studios.
Des Borolaxes.
Kommen wir zur Löwin der Woche.
Oh, du hast eine Löwin.
Ich habe eine Löwin. Ja, eigentlich, du könntest da eigentlich schon drauf kommen.
Deine Frau?
Nein. Sydney Sweeney.
Oh ja. Oh.
Also königlich. Toll.
Muss man erklären.
Also es ist ja schon mittlerweile ein Meme geworden. Sie ist ja sowieso, also ich finde die schon amüsant. Also Sydney Sweeney, es gab ja diesen, Skandal. Es gab eine Empörungswelle mit ihrem Jeans-Werbespot. Sydney Sweeney has great jeans. Was ein Wortspiel ist, Jeans, und dann wurde ja aus Jeans, und dann Jeans ist ja Englisch für Gene. So, und dann gab's ja, wann war das, vor 3-4 Monaten sowas, gab's ja einen großen Shitstorm, ja, wie man das denn machen könne, eine blonde Frau quasi, ja, Schönheitsideale heutzutage eh schon schwierig, und dann noch quasi zu sagen, das wären jetzt die guten und überlegenen Gene, und dann,
man kennt das ja. Eine hübsche, dünne, blonde Frau.
Ja, man weiß ja, wie das heutzutage ist, dann wird ja gleich da quasi eine große Theorie aufgestellt, was da alles dahinter ist. Und früher war es eigentlich ja ganz normal, dass man auch, wenn jetzt eine Frau oder jemand gut aussehend ist, dass man halt, ist ja ein geflügeltes Wort, dass man sagt, ja, der hat gute Gene, halt, ja, ist halt ein gut aussehender Mensch. Eigentlich war das früher ganz normal. Das sagt man heute ja auch noch so, aber heutzutage wird ja aus sowas dann gleich ein Klimbim gemacht. Und dann war sie bei einem Interview und die Interviewerin war so eine, ja, wie soll man sagen, wie man sich's vorstellt, so eine strenge Mutti, die halt irgendwie auch wenig Lebensfreude versprüht und dann so ein bisschen Handarbeitslehrerin Aura und dann
guter Haarschnitt.
Ja, und dann hat sie nach dem Motto, ja, also was sie denn dazu sagen wolle, ob sie das mitbekommen habe, und hat sie gesagt, ja, also sie hat schon mitbekommen, aber irgendwie ist sie da auch nicht so drauf eingegangen, und dann fand ich sehr schön, wie das eingeleitet wurde. Ja, also in diesem hitzigen politischen Klima, ob sie sich denn nicht da entschuldigen wolle oder ob sie da halt, wie sie dann dazu steht, jetzt könnte sie sich ja mal dazu äußern.
Und dann hat sie ja ganz cool darauf reagiert. Dieses Meme gibt's ja mittlerweile, wie sie einfach so guckt. Und dann hat sie gesagt, oh, nö. Und wenn sie was mitteilen wolle, dann wird man es schon erfahren. Und ich fand das so stark, dass sie da einfach, wie sie reagiert hat, einfach so, es ist ja einfach völlig egal. Und dass sie dann nicht übers Stöckchen springt. Und diese, ist es woke? Es ist halt einfach, ich würd das gar nicht woke nennen. Das ist einfach eine Skandalgeilheit, eine Missinterpretationsgeilheit, dass sie da einfach sagt, nee, es ist eine Jeans-Werbung. Sie hat ja auch gesagt, sie liebt Jeans, sie trägt immer Jeans und es war eine Jeans-Werbung. Und dass aus jedem Scheißdreck eine Staatsaffäre gemacht wird, es ist schon anstrengend. Und das fand ich sehr stark, dass sie da einfach sagt, ja komm, lass stecken, dass sie einfach überhaupt nicht drauf eingegangen ist, fand ich gut.
Erhabenheit ist sehr schön.
Erhabenheit, ja.
Mit Erhabenheit kann man auch sehr provozieren. Erhabenheit ist schön, sich nicht drauf einlassen, auf gewisse.
Ja, einfach mal nicht einfach auf diesen Schwachsinn nicht eingehen. Also wirklich.
Ist gut. Gute Wahl.
Ziegelmann hat ja dieses Buch geschrieben, wenn Schönheit zum Verbrechen wird, glaube ich. Das war natürlich auch für ihn gleich wieder gefundenes Fressen. Und es stimmt schon, heutzutage musst du dich ja entschuldigen, wenn du erfolgreich bist, du musst dich entschuldigen, wenn du gut aussiehst. Muss ich eigentlich für alles entschuldigen. Nur nicht, wenn du ein richtiger Versager bist, dann ist es okay.
Ja,
es ist schon amüsant.
Borolack-Löwin.
So, jetzt
als alter Werbeliebhaber, der auch in der Branche ein bisschen arbeitet, ist es besonders traurig, diese Entwicklung zu sehen, weil wenn man sich Werbung von früher ansieht, dann waren die richtig toll. Weil die waren deshalb toll, weil die so richtig spitz waren und auch mal provoziert haben und provozieren durften. Also jeder, der sich so ein bisschen für Autos interessiert, so alte Autowerbung, ne, wie die gegeneinander geschossen haben und so, das war richtig geil. Da wurde sich auch noch richtig Mühe gegeben. Und mittlerweile, du siehst eine Werbung und kennst alle anderen.
Ja.
So. Und das ist so, und es ist immer nur dieses, oh, wir verkaufen Freiheit und so. Und das ist alles, das ist so langweilig. Und früher, das war so richtig spitz. Das ist halt damit auch gestorben, ne? Durch diese Empfindlichkeit auf allen möglichen Ebenen stirbt auch Kreativität. Und das ist eigentlich eine Entwicklung, gerade bei den Kulturschaffenden, die ja besonders empfindlich geworden sind, die uns Sorge bereiten sollte. Weil Kultur und Kunst und Kreativität entsteht dadurch, dass man Grenzen überschreitet. Und wenn wir die Grenzen immer enger ziehen, komme ich später zu auch noch, dann stirbt Kreativität. Und das ist für keine Gesellschaft förderlich.
Ich glaube, es stirbt auch die geistige Gesundheit, weil das Problem an der ganzen Sache ist, man kann ja mal sagen, ja okay, das ist Schwachsinn, aber du denkst ja Sachen durch so einen Schwachsinn, die du vorher gar nicht gedacht hast. Also dein Horizont wird erweitert, aber in eine absolut schwachsinnige Richtung. Und das Problem ist ja, selbst wenn man das für Schwachsinn hält, man denkt ja trotzdem solche Gedankengänge und die will man eigentlich gar nicht unbedingt denken. Und das ist ja auch eine Form einer Neurose, dass ich bei jedem Wort, bei jeder Aussage, bei jedem Witz oder sonst was oder Spitze irgendwie, dass ich immer gleich einen historischen, politischen, gesellschaftspolitischen Kontext mit einem irgendwie Unterdrückung, Diskriminierung und sonst was, das ist ja eine neurotische Denkweise und das finde ich halt auch nicht gut, weil man kann sich da zwar rational dagegen entscheiden, aber trotzdem macht einen das, glaube ich, auch nicht normaler, wenn man bei jedem, wenn wir jetzt miteinander reden und ich denke mir vor jedem Satz, oh, könnte er denn falsch verstehen? Kann ich das? Und was ist, wenn... Das ist ja kein normales Benehmen. Das ist im Endeffekt ist das krankhaft.
Ja.
Und das finde ich auch gar nicht gut. Krankhaft war auch unsere Reise nach Frankfurt letzte Woche.
Die war schön.
So, wir sind zur World of Trading gefahren und es war ja wirklich, ich konnte es nicht lassen. Ich wollte es einfach mal auf Twitter teilen, weil ich finde es auch immer blöd, wenn man einfach so generell gegen was schießt. So einfach so, ah ja, hier habe ich mal gehört oder war mal irgendwie, wird schon so sein. Sondern es war deutsche Infrastruktur 2025 in voller Blamage. Also, ich fange mal kurz an. Als ich quasi, wie mein Tag begann. Ich bin ja noch so naiv und denke, man könnte ja mit der S-Bahn fahren. Ich habe am Vortag mal geschaut und gesagt, naja gut, in der Früh dann Taxi, vielleicht dauert es dann irgendwie länger, so relativ früh um 6:30, 7:00, vielleicht die S-Bahn. Dann habe ich nachgeschaut. So, zwei wären in Frage gekommen. Dann schaue ich Samstag früh. Mir war eh klar, dass ich wahrscheinlich das Taxi nehmen muss oder nehmen werde, aber ich schaue dann nach. Erste S-Bahn, die in Frage gekommen wäre, sie ist nicht mehr non existento, einfach weg. Die zweite, schon 10 Minuten Verspätung.
Gleis 9¾.
Ja, ich glaube.
so schon 10 Minuten Verspätung, eine Stunde bevor sie quasi, dann kannst du ja ausrechnen, entweder die fällt auch aus oder es wird halt 20, 30 Minuten Verspätung, also schon kannst du ja vergessen. Dann mein erster Gedanke, es ist ja so absurd mittlerweile, okay, es ist heute schon relativ kalt, so 5 Grad, so dass wahrscheinlich wird das, mittlerweile ist ja kalt, wir reden jetzt nicht von Wintereinbruch oder von Schnee, sondern es reicht ja schon kalt, das ist ja heutzutage auch schon gut. Vor 30, 40 Jahren war es natürlich nicht kalt. Und gedacht, wahrscheinlich liegt es daran, dass es kalt ist. So, vielleicht waren es auch nur 2 Grad, ich weiß es nicht.
Übergefrierpunkt.
Katastrophe. Dann schnell Taxi bestellt, gut, zum Bahnhof. Dann sind wir im Zug gefahren. Der ist auch schon verspätet losgefahren, aber ich glaube, es waren nur 5 Minuten. Hinfahrt, ich glaube, fast eine Stunde Verspätung, oder?
Ja. Genau, eine Stunde.
Rückfahrt abends, auch eine Stunde. Aber aus diversen Gründen. Also wir sind zu spät losgefahren. Dann gab es eine Durchsage hier, wir sind jetzt schon eine Stunde zu spät. Dann, jetzt geht's doch eine halbe Stunde schneller. Stellwerk doch nicht so schlimm. Dann aber wieder unplanmäßiger Halt.
Muss Personal ausgetauscht
werden. Genau, das Personal kam zu spät. Dann ist ein Güterzug liegen geblieben. Fand ich, was ich auch sehr schön fand, bei der Hinfahrt hieß es dann, ja, heute sind jetzt da irgendwie sehr viele Güterzüge. So, ja, das war, die sind sicherlich aus dem, die kamen aus dem Nichts, die sind quasi vom Himmel runtergefallen. Und dann ist es natürlich jetzt blöd, weil jetzt kommen wir da nicht durch, wo du dir denkst, was funktioniert eigentlich irgendwie noch? Also es ist wirklich erstaunlich.
Ja, ja. Manchmal wünscht man sich dann, dass der Russe alles wegbombt, weil dann könnten wir es neu aufbauen. Ich glaube, für die Deutsche Bahn wäre das sehr, sehr befreiend. Man spricht ja von der Pfadabhängigkeit. Dass wenn man einen Pfad aufgebaut hat und in Deutschland sind es die Schienen, das passt ja, dann ist es super schwierig, das zu verbessern, weil du hast ja schon diese Infrastruktur aufgebaut, die marode ist. Und dann bist du immer im Klein-Klein. Und besser wäre es eigentlich, alles abzureißen und neu aufzubauen. Aber es ist halt mit super viel Schmerzen verbunden.
Ja, man müsste halt wirklich, wahrscheinlich müsste man wirklich mal sagen, okay, vielleicht fährt er mal 2 Monate gar nicht. Was ich halt auch komisch finde, ich meine, Corona war ja eigentlich so eine Chance, wo mal das Leben stillstand. Da hätte man ja eigentlich sicherlich einiges machen können. Verpasste Chance sicherlich. Es wurde sicherlich irgendwas gemacht, aber wahrscheinlich zu wenig. Und was ich bei diesen Stellwerken, kenne mich damit auch nicht aus, aber dieses Problem haben wir ja schon, das ist ja nicht auch seit gestern, das ist ja seit vielen, vielen Jahren, wo man sich auch mal fragt, wurde da eigentlich in den letzten Jahren nichts gemacht, weil irgendwie gefühlt wird das Problem ja immer schlimmer. Wir müssten eigentlich mal mit jemandem sprechen, der sich damit auskennt, mit so einem Bahnfuchs.
Ja, yeah. Ich glaube nicht, dass bei der Bahn sich viel ändern wird. Eben weil du diese Abhängigkeit hast, diese Historie, das ist ja fast schon eine historische Abhängigkeit von bestehenden Infrastrukturen. Und wir können da jetzt versuchen, ein bisschen mehr Geld drauf zu schmeißen, aber am Ende wird sich an den großen Problemen dort nicht viel ändern. Du brauchst eigentlich eine Generalüberholung, dafür ist aber niemand bereit.
Nee.
Und dementsprechend ist es dann auch eine heuchlerische Debatte, die wir führen, indem wir Leute verteufeln, die Kurzstrecke fliegen oder mit dem Auto zurücklegen. In dem Fall
war der Preis, muss auch noch sagen, das ist ja der größte Witz. Also die Politik erzählt uns ja seit Jahren, Bahnfahren ist gut, klappt hinten und vorne nicht und dann kommt ja, das ist ja schon die Frechheit.
Ist es so.
Und dann ist es ja auch noch teurer, das muss ich mal vorstellen. Es ist auch noch das Teuerste.
Wir sind erste Klasse gereist, einfach damit Mario sich auch noch auf seine Speech vorbereiten soll. Wir sind ja jetzt nicht aus
Jugendstollerei. Wir sind erste Klasse,
jetzt sagen wir nicht. Aber dass man da ein bisschen seine Ruhe hat und sich noch ein bisschen vorbereiten kann. Wir waren dort beruflich verpflichtet, einfach sind wir gereist. Wir haben für die 2 Tickets hin und zurück, Frankfurt-München, 350 Euro bezahlt, insgesamt circa 340 Euro, irgendwie sowas, mit den Sitzplatzreservierungen. Das ist horrend teuer, das muss man einfach sagen.
Viel Geld. Für
Public Transportation ist das ein horrender Preis. Und dann ist es so weit gekommen, dass wir die erste Keynote von Mario musste ich vorher mit dem Veranstalter sprechen, mit unserem Partner, und die mussten das nach hinten schieben. So, und das hat Auswirkungen auf alle, die dort sind. Das ist einfach unangenehm. Das ist für uns unangenehm, das ist für die Gäste unangenehm, das ist für die Leute, die auf Mario warten, unangenehm. Und das ist jetzt nur ein kleines Beispiel, das passiert tausendfach in Deutschland. Aber die Konsequenzen, die daraus entstehen, sind einfach, dass Leute wie wir, die dann auch die Möglichkeit haben, alternativ zu reisen, uns das beim nächsten Mal überlegen und sagen, okay, dann fahren wir vielleicht doch mit dem Auto. Ich hasse die Strecke von München nach Frankfurt.
Das Problem ist, weil viele gesagt haben dann so, ja, wie blöd kann man denn sein? Naja, die Bahn ist schon deutlich, du fährst eine gute 3 Stunden, mit dem Auto kannst du schon 4,5 Stunden planen und du hast ja vor allem Staugefahr und das Baustellenproblem.
Also,
das ist
ja nicht so, dass
wenn man jetzt sicher mit dem Auto durchkommen würde, dann, ja, so. Dann würde ich auch sagen, okay, im Zweifel dauert es sogar ein bisschen länger, aber okay. Aber das ist ja auch kein Zuckerschlecken hier.
Das ist einfach, wir sind an einem Zustand geraten, dass eine Strecke München-Frankfurt, die hochfrequentiert ist, die für viele berufstätige Leute wichtig ist, dass du weder mit dem Auto normal reisen kannst, noch mit dem Zug. Und das ist ein Armutszeugnis für unser Land.
Ja, das ist ganz einfach. Eine absolute Katastrophe. Zum Geldausgeben kommen wir gleich noch. Da auch eine spannende, was unsere Regierung hier schon wieder alles macht. Eine Sache, vielleicht mal ganz kurz, passt hier super rein. Und zwar hier die EU-Regulierung. Vielleicht hast du das auch gesehen. Mhm. Es geht immer weiter nach oben. Ich bin froh, dass der Bürokratieabbau so gut klappt. Hier die Richtlinien, ja okay, da kommen nicht mehr viel dazu. Aber die Verordnungen, wow, geht's immer weiter nach oben. Und das Schöne ist, ah Mist, jetzt habe ich mein Handy hier nicht liegen. Sonst könnte ich dir jetzt das Bild zeigen. Vielleicht können wir das einblenden. In Argentinien, Milei hier, die Weinwirtschaft, hast du es gesehen? Vorher der große Stapel, jetzt dann am Ende der kleine Stapel. Und da frage ich mich, was ist hier die verdammte Ausrede? Und da braucht mir keiner kommen mit, aber die Bürokratie sichert doch unseren Rechtsstaat und unser wollt ihr den Sozialstaat kürzen? Was ist denn die scheiß Ausrede dafür? Wenn ich einfach diese Verordnung zusammenkürze, wo verliert irgendein Mensch Wohlstand, Lebensqualität oder sonst was? Was ist die Ausrede, das nicht zu machen? Also wer denkt denn, dass wenn hier dieses Gesetz 500 Mal so groß ist oder die Verordnung, was macht denn das irgendwo das Leben besser für die Menschen? Also ich verstehe es nicht. Und da geht es jetzt auch nicht darum zu sagen, ja, wir müssen Milei 1:1 kopieren. Da geht es jetzt einfach mal um ein konkretes Beispiel und das zeigt, es geht. Was hält uns davon ab? Einfach nur, weil es halt nicht gewollt ist oder weil es halt, weiß ich nicht, ja, weil man irgendwelche blöden Ausreden hat. Ich verstehe es nicht. Ich verstehe es einfach nicht.
Dazu, dass die Verordnung und die Bürokratie unseren Rechtsstaat schützt, eine persönliche Anekdote jetzt diese Woche passiert. Vor knapp drei Jahren, wurde bei uns zu Hause, also bei meinen Eltern in NRW, wurden Fahrräder geklaut. Also Münster ist ja die Fahrradhauptstadt fast schon der Welt. Ich glaube nach Amsterdam und irgendwas in Kanada. Meine Eltern haben E-Bikes und die sind besonders beliebt dort bei Dieben. Und da wurde schon häufiger eingebrochen. Also mittlerweile, das ist eine sehr enge Straße. Und mittlerweile vor 2 Jahren Heiligabend oder letztes Jahr Heiligabend, wurde auch die Haustür aufgebrochen. Im Keller wurden die Fahrräder geklaut. Damals vor 3 Jahren noch, da waren sie draußen angekettet, ne, in dem Vorgarten von dem Wohnhaus. Und es war so, das war nachts und meine Mutter ist wach geworden, weil sie so irgendwas gehört hat, wie was aufbricht, hat sie meinen Vater geweckt und der ist hinterhergerannt. Und die Tatverdächtigen sind dann auch weggerannt und mein Vater hat gesehen, wie einer einen Bolzenschneider unter einen Transporter geworfen hat. Er hat sie nicht mehr bekommen. Die waren schon zu weit weg und dann hat er die Polizei gerufen, dann kamen sie und die haben dann den Transporter auch aufgemacht und da waren, weiß ich nicht, Dutzende E-Bikes, ne? Also bandenmäßiger E-Bike-Diebstahl. 3 Jahre später war jetzt die Verhandlung. Zwei Täter wurden gepackt, muss ja Tatverdächtige sagen. Und es war dann so, dann hieß es, meine Mutter war die erste Zeugin, sollte zum Gerichtstermin kommen. Die zwei Tatverdächtigen waren auch schon da mit ihren Anwälten. Und ja, es waren genau solche Tatverdächtigen, wie man denkt. Mehr möchte ich dazu nicht sagen. Eine Stunde wartet meine Mutter, kommt nichts. Dann kommt eine Gerichtshelferin raus und sagt, ja, wir haben ein paar Probleme, es dauert noch. 2 Stunden später, es waren mittlerweile 8 Zeugen schon da, die alle davor gewartet haben, darunter 3 Polizisten. Alle fragen sich, was ist hier los? Nach 2,5 Stunden kommt die Richterin und sagt, aufgrund von unvorhersehbaren Problemen müssen wir leider abbrechen. Es gibt keinen Ersatztermin, es gibt keine Informationen, alle mussten einfach nach Hause. Nach 3 Jahren.
Und du weißt nicht, nichts.
Die wissen nichts.
Das finde ich eine Brücke mal so Frechheit.
Und jetzt kommt's.
Also, dass du nicht mal erfährst, warum. Ja. Es muss ja irgendeinen Grund geben.
Und ich glaube auch nicht, dass die Tatverdächtigen 3 Jahre in U-Haft waren. Die haben wahrscheinlich einfach weiter ihr Leben gelebt.
E-Bike gefahren.
Nee, und ich weiß jetzt gar nicht, also von den 8 Zeugen, die dort waren, hat meine Mutter erzählt, waren noch 3 Polizisten. Und sie ist dann auch ins Gespräch gekommen mit denen. Und ich möchte jetzt nicht zu viel, weil eigentlich dürfen die Polizisten ja nichts sagen. Ich kann nur so viel sagen, es war klar, dass die 2 es waren. Sie sind auch bekannt dafür und die Mittäter, die damals auch da waren, die kennt man auch. Und teilweise sitzen die jetzt auch schon in U-Haft, die anderen und so. Also es ist vollkommen klar, dass sie es waren. Aber ja, so kann es dann sein, dass nach 3 Jahren man einen Gerichtstermin bekommt und dann 2,5 Stunden warten kann und dann kann man jetzt wieder warten. Und das Das ist der Zustand, in dem wir uns befinden. Ich finde das.
Ja, die Justiz ist ja völlig überlastet. Ich glaube, das hat viele Gründe. Natürlich, also da können wir jetzt beim Personalmangel anfangen. Dann natürlich, wenn wir uns natürlich die ganzen Verordnungen und Gesetze anschauen, das lädt natürlich sehr dazu ein, dass es sehr, je mehr Verordnungen es gibt, umso mehr Verstöße wird es wahrscheinlich geben. Dann haben wir natürlich noch unsere PolitikerInnen, die auch natürlich fleißig anzeigen. Da kann man ja durch sämtliche Parteien gehen. Also da braucht man sich jetzt nicht eine rausgreifen. Ich meine, Habeck hat ja damit Schlagzeilen gemacht, aber auch eine Strack-Zimmermann von der FDP. Ich glaube, Merz hat auch viele angezeigt. Und jetzt das Spannendste, was zuletzt passiert ist, hast du mitbekommen, Heidi Reichenick, Kühlschrank-Gate. Es gibt einen Professor, der heißt Tim Trigala, und der hat Folgendes gemacht. Ich finde es leider, egal wer da jetzt draufhängen würde, ich finde es schon eigentlich ein bisschen witzig. Also er hatte, ich glaube, Kühlschrank im Büro oder irgendwo und hat quasi halt gesagt, der geht so schwer zu, man muss immer quasi mit der Faust fest dagegen schlagen, dass die Tür richtig schließt. Und da war halt quasi, hat ein grinsendes Gesicht von Heidi Reichenick hingehängt. Und was ist daraufhin passiert? Sie hat ihn angezeigt und es gab natürlich auch große Empörung, Frauenverachtung, Gewaltfantasien gegen Politiker. Und ich muss sagen, also wer da jetzt nicht ein gewissen, also das fällt für mich auf jeden Fall mal unter Satire. Also wenn ich mir mal überlege, welche Titel das Titanic-Magazin gemacht hat oder macht, also das ist ja auch ein Satire-Magazin und ich glaube, das sollte auch, auch hoffentlich erlaubt bleiben. Und da sind wir ja auf einem ganz anderen Level. Also dagegen ist das ja wirklich kindlicher, unschuldiger Humor. Und ich fänd's mit jeder Politiker oder mit jeder Visage irgendwie ganz lustig. Ich fände es auch lustig, wenn dann müsste, glaube ich, auch lachen, wenn meine da hängen würde. Und wie zwei Romika-Gesichter hätten da, glaube ich, auch den Humor, dass man sagen, Mensch, irgendwie eigentlich ist das auch ganz lustig. Und das reicht schon für eine Anzeige. Und was ich noch schärfer finde, dann diese Vorwürfe, weil es gab ja gar keinen Kontext dazu. Also was ist jetzt daran? Also es gab ja keinen frauenverachtenden Kontext. Es ist ja klar, warum. Er findet sie wahrscheinlich unsympathisch und er ist wahrscheinlich kein Fan der Linkspartei und der Forderungen von ihr. Und daraus dieses, das nervt mich, das meine ich, dieses gewollte Skandal, dann ist es Frauenverachtung, dann ist es eine Gewaltfantasie. Also wenn ich jetzt jemand Backpfeifengesicht oder Romika-Gesicht nenne, dann ist es ja auch schon eine Gewaltfantasie. Also das meine ich heutzutage, diese, wie gesagt, Snowflakes, diese super Zärtlichkeit.
Sensibilität.
Ja, das ist ja nicht mehr sensibel, das ist ja krankhaft sensibel.
Wenn
und
wir,
das ist ja auch, ist die Justiz da natürlich auch beschäftigt.
Ja, und ich finde, egal wo man politisch steht, was man für Überzeugung hat, wenn die Benchmark ist, dass man eine Politikerin Nazi-Schlampe nennen darf, dann sollte man sich hinterfragen, wohin das jetzt führt. Wenn das die Benchmark ist, dann möchte ich, dass alle Beleidigungen im Internet, auf X oder sonst was, daran gemessen werden. So. Und dass das nicht der Fall ist, das wissen wir. Das passt ganz gut zu dem Thema, was ich heute mitgebracht habe. Denn vor, ich glaube, 3 Wochen hatten wir einen Talk, wo ich gesagt habe, dass ich jemanden einladen möchte zum Bahnhof nach München, wenn er das komplett anders sieht, die ganze Thematik. Wir hatten über das Stadtbild geredet und sonst was. Und es hat
Frankfurt war es auch sehr schön. Also ja, der Weg von Hauptbahnhof zur Messe, wow, genau. Das war richtig schön.
Ist interessant. Und es hat sich jemand gemeldet, und zwar jemanden, der auch aus der Community kommt, was mich sehr freut, der auch Lokalpolitiker der Grünen ist.
Ah, okay, das ist spannend.
Und er ist wirklich eng in der Community, also er ist auch Kunde. Und ich fand das erstmal super, dass er sich gemeldet hat, ich werde jetzt keinen Namen nennen. Er war aber sehr emotional auf dem Talk. Sehr emotional, hat mir auch Dinge unterbreitet, die ich jetzt nicht so gut fand, aber wir haben dann trotzdem miteinander geschrieben. Und er hat sich an einer Aussage sehr, sehr gestört und sehr, sehr verletzt, die ich betätigt habe in der Vergangenheit. Und zwar, dass ich immer wieder sagen würde, dass die Grünen etc. demokratiefeindlich seien. So. Und ich bin jetzt mal die Woche, und ich möchte das erklären, warum ich das denke und warum ich da eine Gefahr drin sehe. Ich habe die letzte Woche jetzt mal zusammengefasst, anhand von welchen Strömungen in den 3 großen Bereichen Politik, Medien und Wissenschaft ich ein Bild erkenne, ein Framing erkenne, was echt gefährlich ist. Und das erste ist, und das wirst du mitbekommen haben, viele von euch, ist der BBC-Skandal. Mhm. Ganz kurz, BBC ist das Pendant zum Öffentlich-Rechtlichen in Great Britain. Was ist dort passiert? Zwei Führungskräfte, einmal Tim Davey und Deborah Turness, das war die News-Chefin, sind am 9. bzw. 10. November, jetzt ganz frisch, zurückgetreten. Und worum ging's? Es gab eine Doku beim BBC, die da hieß Trump a Second Chance und die wurde schon im Oktober 2024 ausgestrahlt. Mhm. Und dort ist es im Trailer oder ganz am Anfang, zeigen sie seine Rede, die er damals am 6. Januar 2021, also kurz bevor die Vollidioten da aufs Kapitol gekommen sind, ne? Hat er eine Rede gehalten. Und in dieser Doku wird er dort zitiert mit Bild und da sagt er: "We're going to walk down the Capitol and I'll be there with you and we fight like hell." Und wenn man das so sieht, dann sieht das so aus, als sei das eine Aussage gewesen.
Das hat er quasi dazu aufgerufen, genau, da hinzugehen und zu kämpfen.
Genau. Es kam aber raus, dass das ein harter Schnitt war. Also
sehr harter. Ich weiß nicht, wie der 45 Minuten, wie viele?
54 Minuten. 54. Also we're going to walk down the Capitol and I'll be, also erst hat er Folgendes gesagt: "We're gonna walk down to the Capitol and I'll be there with you. We're gonna walk down to the Capitol and we're going to cheer on our brave senators and congressmen and women. I know that everyone here will be marching over to the Capitol building to peacefully and patriotically make your voices heard. Peacefully."
Mhm.
Das hat er so gesagt. Cut. 54 Minuten später sagt er dann in einem völlig anderen Zusammenhang: "And we fight like hell, and if you don't fight like hell, you're not going to have a country anymore." In einem komplett anderen Zusammenhang. Mhm. Eher übersinnlich hat er das gesagt, mhm, dieses
Kämpfen. Ja, klar.
In dieser Dokumentation wird das aber so zusammengeschnitten, dass er es in einem gesagt hat, was natürlich den Sinn massiv verfälscht.
Was dann natürlich viele wieder zitieren, was dann ja auch logisch ist, weil man, genau, denkt, ja, das ist nicht verfälscht.
Genau. Wichtig, ja. Jetzt kam noch ein interner BBC-Bericht on top. Das ist jetzt nicht der einzige Grund für den Rücktritt. Die beiden waren vorher schon im Fokus, weil es ist ein interner Bericht aufgetaucht, dass halt die BBC sehr parteilich berichtet. Also dieselben Thematiken, die wir hier auch in Deutschland haben. Und ganz spannend fand ich dann die Reaktion vom ZDF in den Tagesthemen, wo von einem massiven Schnittfehler gesprochen wurde. Es war ein Schnittfehler. Schnittfehler passieren uns auch. Und das ist kein Schnittfehler. Und da muss man sehr, sehr präzise sein. Und mir ist das auch wichtig zu sagen, wenn man 54 Minuten einer Rede rausschneidet und einen solchen Satz zusammenschneidet, dann ist das kein Schnittfehler.
Ja, vor allem ein Fehler deutet ja darauf hin, dass es unabsichtlich passiert ist, beziehungsweise ein Schnittfehler, ja okay, da ist ein Fehler passiert, aber dass bei 54 Minuten der Fehler punktgenau an der Stelle landet, das ist natürlich, wie wahrscheinlich ist das? Also es hat halt jemand so hingeschnitten, genau, dass es so sein soll. Dass, also was ich glaube, dass da vielleicht nicht alle davon wussten, das mag sein, das kann sein, aber das als Fehler darzustellen, ist natürlich eine absolute Frechheit.
Und wenn ich das als BBC mache, dann muss ich mir auch der Tragweite bewusst sein und dass Journalisten das übernehmen. Das ist auch hier in Deutschland passiert.
Ja, natürlich. Das werfe ich jetzt auch keinem vor. Ich meine, klar, jetzt könnte man sagen, oh, das muss man alles selber prüfen, aber ich meine, das ist natürlich schon schwierig und bei der BBC geht man halt davon aus, dass sowas, dass nicht 54 Minuten rausgeschnitten werden.
Das ist dann am Ende des Tages, man muss es so hart sagen, es ist Manipulation und es ist Framing. Und
ja, das ist nicht Framing, das ist im Endeffekt, das ist skandalöser Betrug. Also das kann man jetzt anders nicht sagen.
Und das ist die Grundlage für Propaganda. Und wenn man dann so viele Beispiele nimmt, der Fehler von Tevison über Kirk, Dinge komplett aus dem Kontext zu ziehen, war ja auch nur ein Fehler. Oder dass die
Ballen, würde ich jetzt keine bösartig vor, ich glaube, das war eine Mischung aus Schlampigkeit, einfach schnell irgendwo was, ich glaube, also dem würde ich jetzt, das war einfach, glaube ich, schnell und es hat halt genau reingepasst in das, was man sich halt gedacht hat.
Glaube schafft Realität.
Ja, also.
Wenn Balken bei irgendwelchen Umfragen komischerweise kleiner dargestellt werden, dann ist das auch kein Chartfehler, wenn das immer wieder passiert.
Das passiert ja auch oft, ja.
Und dann ist das einfach eine Gefahr für die Demokratie, wenn sich ja alle einig sind, dass unabhängige Medien die vierte Säule dessen sind. Das ist das Medienthema, wo ganz klar geframed wird gegen eine Seite. Dann kommen wir zur Politik. Auch diese Woche passiert, 9. November, ein wichtiger Tag für Deutschland.
So eigentlich mit der wichtigste, weil da drei sehr wichtige Sachen passiert sind. Ne?
Die Rede von Steinmeier, unserem Bundespräsidenten, hatte die Chance zu einen, hat sich für das Gegenteil entschieden. Also ich habe hier mal so ein paar Zitate rausgenommen von ihm. Ein Parteienverbot ist die Ultima Ratio der wehrhaften Demokratie. Er spricht wichtig in seiner Rede. Er redet nie über eine Partei, aber jeder weiß, was gemeint ist. Jeden Anlass zu nutzen, unliebsame Äußerungen pauschal als rechtsextrem zu diskreditieren, sei unklug. Das stimmt. Das muss man ihm zugutehalten. Unsere historische Erfahrung lehrt uns, der waghalsige Versuch, Antidemokraten zu zähmen, indem man ihnen Macht gewährt, ist nicht nur in Weimar gescheitert. Mit Extremisten darf es keine politische Zusammenarbeit geben, Stichwort Brandmauer, nicht in der Regierung, nicht in den Parlamenten. Und er fordert auch, dass Beamte und Lehrer sich klar zu den Werten des Grundgesetzes bekennen müssen. Und er schlussfolgert daraus, wie gefährlich auch Social Media ist. Denn er sagt, wir wissen doch längst, dass die Algorithmen Empörung, Polemik und Krawall befördern, dass sie Angst und Wut schüren. Wir erinnern uns an BBC, was dort passiert ist. Und weiter die Lügen, BBC, ZDF, die Demagogie, die Hetze, der Hohn und der Hass, die dort millionenfach und in Bruchteilen von Sekunden verbreitet werden, sie sind zu einer Gefahr für die Demokratie geworden. Also ganz klar Züge von Social Media Verboten, Einschränkungen etc.
Er hat natürlich recht, dass der Scheißdreck verbreitet wird, das ist richtig, aber naja gut, es ist halt, ja gut. Was soll man dazu sagen? Ich meine, es werden auch sinnvolle Sachen verbreitet auf Social Media.
Ich möchte da an einen Satz, dem wird immer Voltaire zugeschrieben, aber das stimmt gar nicht, habe ich gelernt. Aber ein glühender Demokrat, der gesagt hat, ich verachte ihre Meinung, aber ich würde mein Leben dafür einsetzen, dass sie sagen dürfen. Ich würde das gerne über den Bundestag hängen, dass das alle mal sehen. Diese Rede von Steinmeier, was er dort tut, zeigt nicht seine Boshaftigkeit, nochmal, Glaube schafft Realität, er glaubt, er tut das Richtige, aber es ist eine komplette Degeneration des Demokratiebegriffs und Verständnis in dieser Kaste, würde ich sagen. Und das kommt von der Politik, von der Spitzenpolitik selber. Und der letzte Punkt, das ist dann die Wissenschaft. Am 6. November kam eine neue Studie raus. Alles in einer Woche, alles in ein paar Tagen. Friedrich-Ebert-Stiftung, die Mitte-Studie, kennst du die?
Nee.
Die machen alle seit 2006.
Peter Eber, das ist ja SPD-ner.
Genau. Seit 2006 machen die so Umfragen zu rechtsextremen und demokratiegefährdenden Einstellungen. Und dabei kam raus, auch ganz lustig, ich habe hier was vom Kompakt,
ja, das ist doch dieses linke,
genau,
oder? Es gibt
genau.
Ja Kompakt, das genau. Ist das. Und das Kompakt finde ich auch sehr absurd, dass die fast denselben Namen haben.
Und die haben darüber Berichte, ich lese mal kurz vor, und prompt führen die Daten zu Deutungsdebatten, besonders hervorgehoben wurde, dass nur 3,3% der Befragten einem rechtsextremen Weltbild zustimmen. Ein Rückgang von 4,7% im Vergleich zu 2022, 2023. Also eigentlich positiv. Mhm. Einer der Herausgeber, doch Andreas Zick, warnte bei der Vorstellung, rechts wächst, links schrumpft. Hier ein Fehler, das erkläre ich jetzt allen in dem Fall Linken.
Ja gut, rechts ist ja nicht rechtsextrem.
Nee, 2022, 2023, ich habe nachgeschaut, lag die Zustimmung für ein rechtsextremes Weltbild bei 8%. Wenn es jetzt bei 3,3% liegt, dann ist es nicht um 4,7% gesunken, sondern um 4,7% Punkte.
Punkte.
Das ist sehr wichtig, das versteht ihr häufig nicht, aber das ist ganz wichtig in dieser Aussage. Also es hat sich mehr als halbiert. Was ja eigentlich gut ist. Weniger Leute haben ein rechtsextremes Weltbild. Aber also
es ist eigentlich um 50%
so
gesunken.
Kleiner Exkurs da. Der MDR schreibt aber auch in Bezug auf diese Studie, der Graubereich, in dem Menschen zu nationalistischen und diskriminierenden Aussagen neigen, nimmt zu. Und die SZ schreibt, der Graubereich bleibt konstant, sagt Beate Küpper, das ist die andere Herausgeberin. Soll heißen, die Menschen in Deutschland sind vielleicht nicht rassistischer als vor einigen Jahren, aber sie sind im Zweifel weniger klar antirassistisch. Dazu schreibt Andreas Zick, der andere Herausgeber, die Mitte kann ihre Fähigkeit verlieren, sich von rechtsextremen Positionen abzugrenzen, wenn sie kontroverse Debatten über drängende, krisenhafte Probleme scheut, Fakten nicht mehr abwägt und gemeinsame Gesprächsgrundlagen verschwinden. Also es zählt jetzt nicht mal mehr, ob ich nicht mehr rechtsextrem bin, sondern ob ich genug antirassistisch bin. Das ist die nächste Stufe, die jetzt ausgerufen wird. Und das alles in einer Woche und da sage ich, Prost Mahlzeit. Dankeschön.
Ja, da sind wir wieder bei Sydney Sweeney, dieses einfach, es ist einfach dann, komm, lass mich damit in Ruhe. Das ist, glaube ich, eine gute Einstellung. Einfach dieses Spielchen nicht mitspielen, dieses übers Stöckchen springen. Und man muss halt eines mal sagen, das finde ich trifft auch, wir brauchen natürlich nicht drüber reden. Man kann es nicht oft genug sagen. Natürlich gibt es Demokratiefeinde. Natürlich gibt es Spinner, die gibt es in jeden Parteien. Und natürlich gefallen mir bei der AfD viele Positionen nicht. Und da sind auch wirklich Leute drin, wo ich sage, die sollten besser keine Macht haben. Ja, das muss man auch klar so sagen. Trotzdem ist diese, wie sagt man, dieses krankhafte, jetzt wieder Steinmeier, ich meine, wann konzentrieren sich jetzt mal die Politiker darauf, was sie jetzt mal vorwärts bringen wollen? Also du hast vorher gesagt, einen. Also er hat ja dadurch wieder dieses, was bringt's auch? Also man müsste ja auch verstanden haben, selbst wenn es richtig ist oder richtig wäre, was bringt es jetzt? Also wir müssen doch mal, man muss ja wirklich jetzt mal eine gemeinsame Linie vorgehen, wo man sagt, hey, da wollen wir hin und so bringen wir das Ganze nach vorne. Das hat, ich habe es von Scholz tatsächlich gelesen, jetzt irgendwie vor ein, zwei Tagen, dass er gesagt hat, ja, es ist schwer, ein Land zu einen, wenn man nicht mehr Wohlstand oder in Aussicht hat. Ja, das ist so. Also ich glaube, da müssen wir jetzt mal hinkommen. Weil es wird sehr, sehr schwer, egal, du siehst das ja auch, ob links populistisch, rechtspopulistisch, das hat ja beides Hochkonjunktur, weil die Leute halt einfach die einfachen Botschaften wollen. Das ist halt, dieser Populismus ist halt furchtbar. Also dieses fängt ja an damit, die Politiker senken die Preise. So, ich verspreche euch, dass alles billiger wird. Hier Mietpreisbremse, dann einfach so, ja, hier beschmeißen ein paar Ausländer raus, dann ist alles wieder toll. Das ist ja auf beiden Seiten wirklich absolut primitiv. Und man sieht ja, dass die Leute darauf anspringen, weil sie halt einfach irgendwie auch diesen Glauben verloren haben. Es wird besser, dann weichen halt manche wirklich auf die ganz primitiven Versprechen aus. Und das ist halt schon bedenklich. Und da müsste man halt jetzt wirklich mal schauen, dass man vorwärts kommt. Aber es sieht ja weiterhin nicht so gut aus. Es gibt jetzt das Gutachten der Wirtschaftsweisen. Und das
kam auch diese Woche, ne?
Kam auch diese Woche. Und interessant, ich habe jetzt von der ARD hier, das ist jetzt nicht irgendwie ein neoliberales Hetzblatt, das neue Jahresgutachten des Sachverständigenrats Wirtschaft liest sich auf vielen Seiten wie eine Klatsche für die Schuldenpolitik der schwarz-roten Bundesregierung. Von der ARD.
Rechtsradikal.
Hatten die sogenannten Wirtschaftsweisen noch im Frühjahr auf die Chancen des schuldenfinanzierten Finanzpakets verwiesen, zeigen sie sich nun enttäuscht. Weniger als die Hälfte der Ausgaben aus dem Sondervermögen für Infrastruktur und Klimaneutralität lasse sich als zusätzlich klassifizieren, dazu gleich noch mehr. Das habe Folgen fürs Wachstum und für den Anstieg der Schuldenquote. Was jetzt erwartet wird, BIP könnte im kommenden Jahr um 0,9% wachsen. Dazu aber ein paar Einschränkungen. Erstens ist das deutlich weniger als von der Bundesregierung prognostiziert. Da sind es immerhin 1,3%. Und dann haben wir viele Sondereffekte, zum Beispiel einen Verschiebungseffekt. Da kannst du schon mal 0,3 Prozentpunkte abziehen. Und dann auch nochmal ordentlich hier, nämlich kalenderbedingt. Wir haben nächstes Jahr viele Feiertage am Wochenende, also mehr Arbeitstage. Also eigentlich bleibt dann vom Wachstum von den 0,9%, hoffentlich vielleicht, bleibt dann eigentlich nicht mehr so viel übrig. Und jetzt kommen wir zum Institut der deutschen Wirtschaft, kritisiert, dass die Bundesregierung das Sondervermögen Infrastruktur und Klimaneutralität nur teilweise für neue Investitionen nutzt. Mensch, das, wo wir immer gesagt haben, Schulden, wenn die sinnvoll eingesetzt werden, ja, können wir uns darauf einigen, aber es klappt halt schon wieder nicht. Laut IW werden bis 2029 rund 133 Milliarden Euro, etwa jeder zweite Euro, zweckentfremdet, um Haushaltslücken zu stopfen, statt Infrastruktur- oder Klimaprojekte zu finanzieren. Die Regierung erfülle zwar formal die Vorgabe der Zusätzlichkeit, nutze aber Buchungstricks und weite Interpretationen, um bestehende Ausgaben ins Sondervermögen zu verschieben. So würden etwa bereits geplante Projekte, Brücken, Schulen, Krankenhäuser umgebucht, während andere Posten im Kernhaushalt aufgebläht werden. Ja, IW-Ökonom Tobias Henze warnt, das Sondervermögen werde so zum Verschiebebahnhof, der keinen neuen Wachstumsimpuls bringe. Statt die Modernisierung Deutschlands voranzutreiben, riskiere die Regierung langfristige Wettbewerbsfähigkeit und Zukunftsinvestitionen zu verspielen. Also jeder zweite Euro wird halt im Endeffekt wieder irgendwo, weil irgendwas vollgestopft werden muss. Und haben wir heute über die Bahn gesprochen, Krankenhäuser, wir haben ja Top. Überall Probleme, Brücken, brauchen wir gar nicht drüber reden. Also das zeigt mal wieder, das zeigt zwei Probleme. Ich will jetzt auch nicht das ganz Plumpe rausholen, ja, der Staat kann mit Geld nicht umgehen, sondern ich kann mir auch vorstellen, dass es Probleme gibt, dass eben, was wir auch immer gesagt haben, es ist nicht so einfach, Geld einfach drauf zu schütten, weil das Ganze muss ja erstmal verplant werden. Das muss ausgegeben werden. Ich brauche Personal, das das umsetzt. Und jetzt einfach sagen, ach, wir schmeißen da mal eine Billion drauf und in zwei Jahren ist dann alles picobello. Funktioniert halt nicht. Da gibt es viele Gründe dafür, aber es ist eben wie immer der Klassiker, dass der Staat jeden Cent rational wichtig ausgibt.
das ist halt ein Märchen. Also das ist...
Jeder, der mal ein Unternehmen geführt hat, weiß, dass Geld schön ist, wenn man es verdient, aber auch an sich per se kaum einen Wert hat. Also wir, wenn jetzt Investoren kommen wollen würden, und es kam in der Vergangenheit immer wieder welche, die dann mit Geld schmeißen wollten, dann ist die erste Frage immer, ja, wofür? Also du musst ja auch einen Sinn für das Geld finden. Und es gibt auch nicht in jedem Unternehmen kannst du einfach auf irgendwelche Geschäftsbereiche was draufschmeißen und glauben, dass es dann besser läuft.
Das ist nee, klar, so. Das ist genau dasselbe. Oder ich stelle jetzt einfach 10 Leute mal ein und dann machen wir auf einmal einen 10-fachen Umsatz. Also das kann sogar nach hinten losgehen.
Das ist der Kardinalsfehler, den viele Startups machen und dann sich in einer schwächeren Phase wundern, oh, wir müssen ja die Gehälter weiterhin zahlen.
Ja, und das Problem ist, wenn du schnell wächst, dann musst du du brauchst jetzt innerhalb von wenigen Monaten 100 Mitarbeiter, sagen wir mal. Dann ist ja klar, dass bei den 100, würde ich jetzt mal sagen, 20, 30 bis 50% kannst du eigentlich schon mal eine Pfeife rauchen.
Wir dürfen
bei dem Tempo.
Und wenn wir uns dann wer so viel Geld in die Hand nimmt, so historisch viel Geld, der muss in der Lage sein, das weise einzusetzen. Und wenn man sich dann mal den Zustand unseres Staatsapparats ansieht, jetzt ein ganz aktuelles Beispiel kam jetzt auch raus, die Bundesregierung hatte ja versprochen im Koalitionsvertrag, dass den ukrainischen Flüchtlingen auch rückwirkend das Bürgergeld jetzt dann quasi ausläuft. Dass die ukrainischen Flüchtlinge, die hinkamen, ab jetzt dann kein Bürgergeld mehr kriegen. Ist es ja nicht so. Das ist ja jetzt nur ab die ab April 2025, glaube ich, kommen. Die kriegen jetzt kein Bürgergeld mehr. Warum hat das nicht funktioniert, dass man auch rückwirkend für die anderen das macht? Weil die Kommunen auf die Barrikaden gegangen sind und haben gesagt, das kriegen wir gar nicht hin. Das ist ein bürokratisch viel zu großer Aufwand. Das ist der Zustand, in dem wir uns bewegen. Das muss man sich mal vorstellen. Wir sind in dem Land, wo alles dokumentiert wird. Deutschland ist das Land der Dokumentation. Alles wird dokumentiert. Jeder Scheiß. Die Steckdosen werden dokumentiert. Hier. Und wir kriegen es nicht hin, so eine einfache Sache durchzusetzen, weil es heißt, wir sind nicht in der Lage. Es ist zu viel Aufwand. Und wenn das bei so einer, mir geht's jetzt nicht um die paar Kröten, weil darum geht's jetzt gar nicht so sehr. Nee,
das ist, dass die Prozesse halt verblödet sind oder nicht funktionieren.
Dass selbst im Klein-Klein die Prozesse in keinster Weise funktionieren. Wie soll das dann auf so einer großen Ebene, wo wir von Milliarden und Billionen sprechen, wie soll das funktionieren? Das klappt nicht.
Ja, das ist schwierig und das ist auch ein schöner Gruß mal an alle die, wenn man niedrigere Steuern fordert, wo man dann hier, du wisst also nicht, dass die Schulen besser sind. Dir ist schon klar, dass damit Straßen finanziert werden. Ja, nee. Kollege, jeder zweite Euro eben nix da, nix Straße, nix Schule, nix Brücke, das Problem. Und das ist halt wirklich das, wo das, die Leute, ich weiß immer nicht, will man es nicht verstehen oder ist man wirklich so verblödet? Also es gibt keinen Menschen, glaube ich, in Deutschland, der sagt, wir wollen weniger Geld für Schulen, Brücken und Krankenhäuser aus. Also ich glaube, den gibt's gar nicht. Aber wenn ich niedrigere Steuern fordere, dann wird einem das sofort immer vor den Latz geknallt. Also das ist wirklich die unterste Schublade. Weißt du, was ich apropos Unternehmertum vor kurzem, ich habe etwas, da muss ich auch mal ein paar Leute davor warnen, weil ich finde das einen sehr gefährlichen Satz. Man hört das ja sehr gerne so, also lieber verdiene ich 50.000 als Selbstständiger als 150.000 als Angestellter.
Nee, bitte nicht.
Das ist natürlich ein absoluter Schwachsinn. Also wenn ich natürlich mich selbstständig mache oder ein Unternehmen gründe, natürlich kann ich da erstmal nicht die größten Brötchen backen, muss da natürlich erstmal 2-3 Jahre oder vielleicht sogar mehr einplanen, wo ich vielleicht nicht jetzt gleich reich werde. Aber wenn das der Anspruch ist, das ist absoluter Schwachsinn, weil wenn ich mir das runterrechne, also dann heißt es immer so, oh, dann habe ich die absolute Freiheit. Nein. Wenn du selbstständig bist, dann hast du erstmal gar keine Freiheit. Also klar, du kannst ja deine Zeit selber einteilen, aber trotzdem, du wirst im Zweifel mehr arbeiten. Du musst dich um alles selber kümmern. Du musst deine Krankenversicherung selber zahlen. Du musst deine Steuer selber machen und das ist ein bisschen aufwendiger als das Angestellte. Also du musst dich um jeden Scheiß selber kümmern. Du hast mehr zu tun, generell schon, aber auch organisatorisch mehr. Und ja, also du hast auch mehr Kosten. Also das ist wirklich ein absoluter Klimbim. Also das ist wirklich, nee, wenn das die Basis ist und man sagt, ja, ich verdiene natürlich mehr, aber wenn du mit diesem
Mindset-Status so, ja, lieber verdiene ich 50.000, das wär nicht blöd, bin ja frei, bin ja selbstständig, als 150.000 als Angestellte. Also das ist wirklich, also nein, das ist ein absoluter Schwachsinn. Das ist wirklich so richtig, das ist auch ideologischer Bullshit.
Unbedingt.
Also wirklich.
Es sei denn, du bist sehr, sehr, du lebst sehr asketisch. Dann kannst du natürlich vielleicht mit 50.000 Euro überleben.
Gut, wenn ich jetzt Backpacker, ja klar, wenn ich jetzt Backpacker, aber das meine ich, ist jetzt nicht jeder Backpacker in Thailand, wo ich dann vielleicht niedrigere Kosten habe und ja, okay, es mag Ausnahmen geben, aber ich sage jetzt mal einfach in Deutschland als Selbstständiger ist die Aussage
ja, weißt du,
einfach schwachsinnig.
Zu deiner Frage davor, warum wollen die Leute das nicht verstehen, dass mehr Geld beim Staat nicht gleichzeitig bedeutet, dass es uns allen besser geht. Je älter ich werde, desto mehr merke ich, dass viel weniger Menschen Verantwortung übernehmen wollen, als ich immer so dachte. Die meisten Menschen wollen keine Verantwortung tragen.
Nee, die wollen hier wie das Baby schön das Lätzchen umbekommen und dann...
Ja. Und und ich glaube, auf höchster politischer Ebene ist es dann genau die Frage. Lieber hat das Geld der Staat, als vielleicht sogar ich oder mein Nachbar.
Ja, ich glaube, es geht eher darum, dass es der Nachbar nicht hat, weil der könnte ja was machen, was ich nicht genau so gut finde.
So. Und wenn man diese Verantwortung dem Staat gibt, dann lässt sich damit ruhig schlafen. Ich glaube, das ist ein psychologischer Grund dahinter. Das ist ja immer so dieses Thema. Es hatte einer geschrieben unter unserem letzten Talk, wo wir den Zeittest gemacht haben, wo ich gesagt habe, warum muss man immer alles politisch aufladen hier?
Tempolimit.
So, da hat einer geschrieben, nee, schon, weil du liebst die Freiheit, die Eigenverantwortung schnell zu fahren und die anderen halt nicht. Die möchten gleiche Gesetze für alle. Ich finde das zu krass. Mich nervt diese Politisierung und Moralisierung kolossal. Aber dahinter steckt schon etwas.
Ja, man muss sich das ja immer wieder klar machen, wenn wir jetzt mal klassisch in diesem links und liberal, wenn wir in diesen zwei Schemata denken. Der Linke, der sagt ja quasi, dass die Gesellschaft das Problem ist. Also wenn du jetzt Probleme hast, dann bist nicht du schuld, sondern die Gesellschaft ist schuld. Und man muss die Gesellschaft verändern. Und der Liberale sagt, ja, Freiheit und jeder ist für sich selber verantwortlich, jetzt mal ganz einfach gesagt. Und das muss man sich natürlich immer wieder klar machen, dann versteht man das
ja
besser, aber man findet es halt trotzdem schwierig.
Ja. Aber da, wir sind jetzt keine, weil wir werden dann auch häufig in diese Ecke gedrängt, dass wir so die Neoliberalen wären und so und all diese ganzen Punkte, libertär und ich...
Mir wurde neulich vorgeworfen, so, du könntest mal ein bisschen libertärer sein mit deiner
uns ist ja von allem was
Sozi-Sache da. Ja, genau, also das ist aber gut, weil also irgendwie kritisieren uns alle.
Ich sag das auch meinen Freunden immer wieder, so dieses, die dann teilweise hochbezahlte Angestelltenjobs haben, wo ich Phasen habe, immer wieder, wo ich sage, boah, ich hätte gerne deinen Job. Echt? Gerne.
Ja.
Es gibt nichts zu glorifizieren an der Selbstständigkeit. Das kann cool sein. Das kann richtig glücklich machen. Es kostet dich aber auch wahnsinnig viele Nächte.
Ja, nee, es hat so. Natürlich, ich glaube, du musst auch dafür gemacht sein. Ich glaube schon, dass einem das was gibt. Aber natürlich hat man diese Momente, wo man sich einfach denkt. Ja. Also das Schöne ist, ich meine, ich werde ja jetzt auch, also tatsächlich in diesem Jahr werde ich echt oft erkannt mittlerweile. Auch gestern ist wieder, aber auch cool. Ist immer sehr nett und ich freue mich sehr, nicht falsch verstehen. Aber ich brauche das nicht. Ich bin auch froh, dass ich das, ich finde es eigentlich schlimm, wenn Leute das brauchen. Also mich freut das. Ich merke auch, dass die Leute wirklich sagen, ja, geiler Conne und das hilft mir und hier. Und das freut mich, weißt du, dass ich offensichtlich oder wir was machen, was die Leute gerne sehen, was ihnen weiterhilft. Aber ich brauche nicht dieses, ich gehe jetzt auf die Straße und werde erkannt oder die Leute sagen, oh toll. Ich brauche, da bin ich echt froh, weil das brauche ich wirklich nicht.
Deshalb ist es vollkommen normal, dass die Leute, die in der Selbstständigkeit sind, als Unternehmer oder Solo-Selbstständige, ist vollkommen egal, dass die von ihrem Weltbild, von ihren Grundwerten natürlich schon liberaler, libertärer eingestellt sind, weil sie es einfach von sich auch abverlangen, Eigenverantwortung. Das ist vollkommen normal. Und deshalb ist es auch dann genauso normal auf der anderen Seite, dass Leute, die im Staatsdienst sind, abhängig vom Staat sind, irgendwie da angestellt sind, es werden ja immer mehr Leute, dass die eher ein linkes Weltbild haben und Gedankengut haben. Und ich würde mich dafür einsetzen, dass wir versuchen, beide Seiten zu verstehen, ohne zu verteufeln. Weil die eine Seite braucht auch die andere Seite. Ich bin fest davon überzeugt, dass kein Extremweg zur Erlösung führt. zu einer langfristigen Lösung. Ich glaube, aus meiner Warte, aber vielleicht ist das auch so, weil ich nun mal Unternehmer bin und dieses Bild habe, dass wir viel zu, also dass der Staat eine viel zu große Rolle aktuell spielt und dass es eine Gegenbewegung braucht, eine libertäre Gegenbewegung. Aber gleichbedeutend, dass wir dann nicht auf diesem Zerstörungsmodus bleiben müssen, ja, genau, sondern darauf sinnvoll aufbauen.
Da haben ja auch Lanz und Precht neulich drüber gesprochen, du hast es auch, glaube ich, gehört, oder? Da wurde über Milei gesprochen. Ich fand es auch gar nicht so schlecht. Man hat gemerkt, Lanz musste immer wieder sagen, aber der macht doch viel richtig, aber der macht doch viel richtig. Und ich bin auch kein Fan von dieser Glorifizierung. Ich glaube, man muss halt einfach mal anerkennen, was er richtig macht. Das heißt nicht, dass man eins zu eins übernimmt. Und das heißt auch nicht, Precht hat immer gesagt, ja, das geht auf Dauer nicht gut. Darum geht's ja auch nicht, wie du es richtig sagst. Ich glaube, nur weil wir jetzt die Weinverordnung zusammenholzen, zum Beispiel, oder irgendeine andere Verordnung, heißt das ja nicht, dass wir jetzt immer weitermachen, immer weiter. Aber ich glaube, man muss jetzt einfach mal den Cut machen. Wir sind halt einfach in die eine Richtung krass gekippt, jetzt müssen wir mal wieder in die andere kippen und dann kann sich das ja wieder einpendeln. Das ist ja auch so ein Schwarz-Weiß-Denken. So, wir müssen jetzt quasi die nächsten 50 Jahre super libertär sein. Das fordert ja auch keiner. Aber wir können jetzt nicht einfach immer weitergehen. Ich meine, wie lange soll das dann hier noch gehen? Soll das jetzt dann hier irgendwann, sind wir bei, weiß ich nicht, 500 Millionen Verordnungen?
DIN A2.
Also das ist doch ein Witz. Das muss doch jeder kapieren, dass das nicht sinnvoll ist. Auch nicht für die Umwelt. Man muss sich allein mal überlegen, hier, wenn ich jetzt einfach mal nur ganz primitiv mir das überlege, was da alles ausgedruckt werden muss jedes Mal. Also wenn ich so ganz simple Überlegungen, was die Gerichte damit beschäftigt sind, was da alles gebunden wird an Kosten, an Zeit, an Personal, das kann doch rein logisch gar nicht sinnvoll sein.
Ja.
Und jetzt Mietvertrag, das fand ich ganz angenehm, fällt mir gerade ein. Da merkt man einfach, es ist wirklich super angenehm, als wir den Vertrag unterschrieben, einfach normale Leute. Dann haben wir irgendwie gemerkt, ja, eine Formulierung, die war jetzt noch nicht so perfekt, da haben wir noch kurz was reingeschrieben und dann, ah ja, das passt schon, das schreiben wir hier hin, oder? Ja, und dann hier einfach wie erwachsene Menschen machen einen Vertrag miteinander und man braucht jetzt nicht 10 Beobachter und es ist halt einfach normal. Und dann schreibt man es halt hin, es sehen alle, es unterschreiben alle. Man muss auch nicht aus allem eine Wissenschaft machen. Und das hat der Krall vor kurzem gesagt. Menschen können, vernünftige erwachsene Menschen können einfach miteinander einen Vertrag schließen. Und da brauche ich jetzt nicht, ich brauche natürlich gewisse Rahmenbedingungen und Grundsatzbedingungen, aber man muss jetzt nicht das alles komplett verrückt machen. Erwachsene Menschen können miteinander einen Vertrag schließen, einen ganz normalen. Und der muss auch nicht 150 Seiten sein, der kann auch 5 Seiten oder 10 Seiten sein, das sollte reichen.
Ja.
Das ist schon
wahre Worte.
So, ich habe noch einen guten Filmtipp. Habe ich auf Disney Plus gesehen, der ist relativ neu, ich glaube 2023 oder sowas. Boston Strangler, um den geht's da. Keira Knightley spielt unter anderem mit. Und das ist eine Boston Strangler, das beruht auf einer wahren Geschichte, den kennt man ja, so 60er, 70er Jahre. Wo war er unterwegs? Das ist jetzt schwer zu erahnen. Genau, richtig, ist ja nicht so weit. Also in Boston natürlich Frauen erdrosselt und ich will jetzt nicht zu viel spoilern, aber es ist sehr interessant, weil ich kenne den natürlich auch. Ich wusste aber erstaunlich wenig darüber und gerade das Ende, also es gibt quasi einen Boston Strangler, um so viel zu spoilern, aber es wurden 13 Frauen umgebracht. Wahrscheinlich hat er nicht alle umgebracht. Das ist sehr interessant, wie das so, das wusste ich auch nicht. Also ist ein guter Film. Wer Zodiac kennt, den Film mit Robert Downey Jr., der ist schon ein bisschen älter, so geht so in die Richtung. Also wer Zodiac kennt und mag, wird den auch gut finden. Guter Film. Ich habe mir noch tolle Sachen notiert, aber wir können beim nächsten Mal drüber sprechen.
Ich weiß gar nicht, wie lange wir schon sind.
Ich weiß es auch nicht.
Haben wir noch was Werthaltiges zu sagen?
Nee, das kann ich auch beim nächsten Mal erzählen. Dann habe ich schon hier tolle Sachen.
Habt euch lieb, Leute.
So. Danke euch fürs Zuschauen.
Love, Peace and Harmony.
Wir sind jetzt raus. Bis zum nächsten Mal. Ciao.